Marily, du bist auf Lesvos jetzt und ihr habt letzte Woche Aktionstage gemacht mit Welcome to Europe unter dem Motto Melody and Rhythm, Freedom for All. Was habt ihr da gemacht? Was ist passiert?
Also es ist jetzt dieses Jahr 2019, sind 10 Jahre von 2009, wo das No Border Camp 09 in Lesbos stattgefunden hat, mit 700 Menschen, die hierher gekommen waren und gegen den damaligen Gnas Barani protestiert haben. Und wir machen in einer kleinen Gruppe, die Welcome to Europe heißt, seit dann verschiedene Sachen. Und ein davon ist eine jährliche Reise Back to the Border mit Ex-Minderjährigen, Ex-Flüchtlinge, die in Lesbos oder anderen griechischen Inseln angekommen sind, viel Solidarität empfangen haben beim Ankommen und dann immer gesagt haben, jetzt wo wir in Deutschland, in Frankreich, in Schweden und so weiter leben und Papiere haben, wollen wir zurückgehen und diese Solidarität zurückgeben und uns bedanken bei den lokalen Leuten für ihr Empfang. Wir haben dieses Jahr, weil es die 10 Jahre waren, gedacht, dass wir es ein bisschen anders machen wollen und haben dazu Musikerinnen eingeladen aus Athen, aus Deutschland und Videomacher. Das sind alles Leute, die selber als Flüchtlinge in den Hotspots gelebt haben oder im Gefängnis von Parani. Und die Zeit, wo sie gefangen waren, genutzt haben, um weiter Filme zu machen. Ja, sollte ich noch mehr erzählen? Oder?
Du kannst sehr gerne weiter erzählen. Was war denn so ein bisschen die Idee dahinter? Warum habt ihr es dieses Jahr anders gemacht?
Wir haben es anders gemacht, weil die Situation im dritten Jahr von dem EU-Türkei-Deal in den Hotspots der griechischen Inseln total zugespitzt ist. Im Moria-Hotspot sind im Moment, ich weiß nicht, 11.000, 12.000 Menschen. Und dass es gebaut ist für 2.000, ist egal, das ist sowieso überfüllt. Und die Situation ist sehr extrem und wir wollten was machen, was für die Menschen, die in dieser extremen Situation leben müssen und gezwungen sind, hier sind wir gefangen auf der Insel, wo wir frei sind. Wir wollten was machen, was für sie auch Kraft geben ist und Spaß bringt und sie ein bisschen auf andere Gedanken bringt, als das, was sie den ganzen Tag denken, wenn sie da gefangen sitzen.
Ja, man muss sich so ein bisschen vorstellen für diejenigen jetzt hier, die Hörerinnen in Hamburg, die das ja nicht wissen. Moria liegt auf einem Berg. Und ist auch relativ abgeschnitten von der anderen Gegend. Das heißt, die Leute, die in Moria sind, müssen zum Beispiel auch sehr lange gehen, um überhaupt zu einem Supermarkt zu kommen oder in den Ort zu kommen oder so, ne?
Ja, ja. Und wenn ich gefangen sage, die sind nicht eingesperrt, also ein Teil davon ist eingesperrt, die Minderjährigen sind eingesperrt, die sehr jungen Kinder sind eingesperrt in sogenannte Safe Zones. Die Menschen, die kurz vor der Abschiebung stehen, sind eingesperrt. Die Menschen, die von Ländern kommen, die auf einer Liste stehen, dass sie kein Anrecht haben, ein Asylbegehren zu äußern, auch wenn sie einen haben. Und also die Leute sind nicht gefangen, alle Leute sind nicht gefangen. Also die Tore von diesem Hotspot sind auf, weil wenn man die zumachen würde, dann würde sofort die Riots anfangen. Aber die Leute sind gefangen in dem Sinne, dass sie aus dieser Insel nicht wegkommen dürfen und können. Und das gibt denen natürlich das Gefühl, dass sie da gefangen gehalten werden.
Ja, und wie habt ihr in dieser Situation, was habt ihr dann gemacht? Du hast gesagt, ihr habt Musik gemacht oder ihr habt Musikerinnen eingeladen und haben die einfach ein Konzert gegeben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das war so, dass das ganze Programm, sagen wir, lief über 3 Tage. Der erste Tag war Screening, also Filmscreening in die Stadt von den Filmen, die die Flüchtlinge selber gemacht haben. Der zweite Tag
Das
war
heißt, ihr
ein.
hattet nicht nur Musikerinnen, sondern auch Filmerinnen eingeladen oder Filmer.
Ja, genau, Videomacher und Filmer, die selber in dem Hotspot immer gedreht haben, während sie da in diese Situation lebten oder noch leben, weil da waren auch Leute dabei, die noch immer in Moria leben müssen. Und trotzdem diese Situation selber dokumentieren und sagen auch, sie glauben, dass es viel besser ist, wenn sie über die Verhältnisse da drin berichten, als wenn jetzt alle diese Hunderttausende von Journalisten ankommen, die 2 Tage Zeit haben und ganz schnell versuchen, über die Verhältnisse da zu berichten. Wir haben den einen Tag halt diese Filme gezeigt in die Stadt. Den zweiten Tag haben wir eine Art Festival gemacht, von nachmittags in eine leerstehende Olivenfabrik, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo wir Ausstellungen gemacht haben über die Geschichte der Flüchtlinge auf Lesbos seit 2009 hauptsächlich und die Geschichte des Widerstands dazu. Und Musikerinnen haben gespielt und das waren halt Musiker, mitgebrachte Musikerinnen, aber auch Menschen, die in Moria Hotspot und in Karatepe Camp leben und Musik machen. Und die haben alle zusammen und hintereinander ihr Lieder gespielt. Das ging bis spät in die Nacht.
Genau, man kann vielleicht sagen, eben haben wir schon Renovatio gehört. Und die waren auch da, ganz toll, und haben zum Teil auch zusammen mit Kaschew gespielt, der auch da war. Es war da Musikarama, No Tunes, R.A.D. featuring Shahjahan, Hot Band, Ali Mahan und viele andere. Für diejenigen vielleicht, die sich das ein bisschen genauer angucken wollen, man kann das auch auf eurer Webseite machen, lesvos.w2eu.net, also welcome to Europe, w2eu.net. Dort sind auch ein paar kleine Videos davon zu sehen, von den unterschiedlichen Musikern.
Ja, und eine andere Sache ist, dass am Freitag, also vor diesem Tag des Festivals, sind die Musiker, ein Teil der Musiker, zum Hotspot gegangen, außerhalb des Hotspots, weil es gibt einen innerhalb, wo mit Menschen hauptsächlich in Container leben. Und es gibt einen Riesenteil außerhalb, im Dschungel, also in die Olivenhaine, weil die Menschen passen nicht mehr in diese eingezäunte Bereich und deswegen auch Neuankommende müssen Zelte aufbauen oder sich Hütten bauen aus dem Nichts im Außerhalbbereich. Und in diesem Außerhalbbereich haben die Musiker nachmittags einen Musikflashmob gemacht. Das heißt, die sind zu zweit, zu dritt hochgegangen zwischen den Zelten und haben angefangen, Musik zu spielen. Und dann haben sich so kleine Gruppen gebildet von Leuten, die total glücklich waren und die alle sagten, oh, kommt ihr morgen wieder und kommt vor mein Zelt, um Musik zu machen, die das total genossen haben, was entspannt ist, mal da zu erleben. Und danach sind die alle zusammen als größere Gruppe von Musikerinnen die Straße runtergelaufen mit so, eine, ich weiß nicht, 900 Menschen, die mitliefen und sangen. Und das war so ein bisschen, um das anzukündigen, was wir am nächsten Tag gemacht haben. Und das ist voll aufgegangen. Wir hatten so ein bisschen Bedenken, ob es in diese brisante Situation geht, sowas zu riskieren. Aber es ist total aufgegangen und die Menschen haben das genossen.
Ja, toll, weil auch so viele unterschiedliche Menschen ja im Moment in Moria sind, ne? Also jetzt auch ziemlich viele Kinder, Jugendliche, Frauen, Familien.
Ja, das sind sehr, sehr gemischt. Also früher waren in Moria die alleinstehende Männer und in Karatepe waren die Familien und die Kinder. Und jetzt ist es total gemischt und aktuell sind, das ist so die schlimmste Zahl, ich mag nicht mit Zahlen Menschen beschreiben, aber da sind 1.000 Minderjährige, die in diese Verhältnisse da leben. Und das ist so der Oberhammer, weil ein großer Teil davon haben Familien in Ländern wie Deutschland, Frankreich und so weiter. Und aufgrund von den Situationen, wie die Interviews nicht gemacht werden oder wie die medizinische Untersuchungen nicht rechtzeitig gemacht werden, weil es nicht genug Personal gibt, verlieren sie ihr Anrecht auf Familienzusammenführung, das nur in die ersten 3 Monate gestellt werden kann. Und das ist so für mich das Brisanteste, was gerade passiert, außer alle anderen Schrecklichkeiten.
Ja, Wahnsinn. Und es ist so, du hast es eben erzählt, es gibt sozusagen die außerhalb, also es ist ja so auf dem Berg und dann außerhalb quasi den Hang runter, diesen Olivenhain runter, ganz viele Zelte. Es ist aber auch so, dass die ja keine Kanalisation jetzt zum Beispiel haben, ne? Und auch nicht alle Leute Zelte. Wie sind eigentlich die Verhältnisse im Moment?
Also es ist so, ich kann eine Situation erzählen, die vor 2 Tagen passiert ist. Wir waren abends in der Kneipe hier in der Stadt, um welche von uns zu verabschieden, die wegfuhren am nächsten Morgen. Und als wir bezahlt hatten und weggehen wollten, trafen wir an der Eingang der Kneipe eine Gruppe von Flüchtlingen, die sagten, sie wollen, dass man die Polizei anruft. Und dann haben wir ein bisschen geredet, um zu verstehen, was los ist. Es waren mehrere junge Männer, auch Minderjährige und 2 Familien mit kleinen Kindern. Und die waren in dem Moment eigentlich direkt vor der Kneipe oder neben der Kneipe angekommen aus der Türkei. Und sie wollten, dass man die Polizei anruft, damit sie sie in einen Hotspot bringt und dass sie registriert werden. Telefonnummer ausgetauscht mit den einen Minderjährigen und er hat sich heute gemeldet und er hat gesagt, die sind registriert geworden, aber die haben kein Zelt bekommen, sind in diese Olivenhain-Teil, also in diese sogenannte Dschungel, haben sich selber ein Zelt gekauft und haben nichts zu essen und haben keine Schlafsäcke und keine Decken und gar nichts. Und er fragte, ob wir ihm helfen können und da rausholen. Und das macht so sichtbar, wie die Informationsstand in dieser Hotspot auch ist. Also die Leute kommen an, gut, es kommen viele Leute, es kommen 5, 6 Boote am Tag, aber sie werden nicht informiert. Sie werden nicht mal über die technische Sachen, dass sie irgendwo in der Schlange stehen müssen, 2 Stunden, damit sie doch Essen bekommen oder dass sie zu diese eine NGO, die da drin ist, Euro Relief gehen müssen, um ein Zelt zu bekommen. Und wenn sie überhaupt welche haben. Ja, und das ist so die Realität jetzt. Also die Leute kommen an und sind froh, dass sie angekommen sind und dann sind sie total geschockt über das, wie die Realität hier aussieht.
Darin ist es ja irgendwie dann toll, dass es aufgegangen ist, dass tatsächlich die Leute das so auch so angenommen haben, dass da diese kleinen Gruppen reingegangen sind und den Musikflashmob gemacht haben. Habt ihr so das Gefühl, dieses Konzept ist tatsächlich aufgegangen?
Ja, das ist wirklich aufgegangen und wir haben alle sind weg, also alle, die weg sind, haben das Gefühl, dass müssen wir weiterentwickeln und viel öfters machen, weil das tut so gut den Leuten, dass es ist auch eine total gute Situation, um dann in Kontakt zu kommen und mit Leuten ein bisschen zu informieren, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine, sie sind nicht vergessen von der ganzen Welt, sondern es gibt Menschen, die sich um sie Gedanken machen und solidarisch sind.
Ja.
Ja. Ja. Sollte ich erzählen über den 3. Tag, über das Memorial?
Unbedingt.
Ja?
Ja.
Weil das ist das, was mir total wichtig ist und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir auf die Idee auch gekommen sind mit der Musik dieses Jahr. Wir machen seit 10 Jahren Memorials, also in 2 Stellen in Mytilini und sonst in Evros 1. In Erinnerung an die Flüchtlinge, die unterwegs ertrunken sind oder gestorben sind. Und die machen wir, jedes Jahr machen wir so eine kleine Zeremonie und laden Überlebende oder Verwandte, die ihr Leute, Menschen vermisst haben und gesucht haben und wir sie dadurch kennengelernt haben, hier auf der Insel, dabei zu sein und machen das immer zusammen mit den Verwandten oder Überlebenden. Und letztes Jahr hatten wir rausbekommen, dass in dem einen Boot, wo 2017 am 23. April es 22 Menschen ertrunken sind und zwei Frauen überlebt haben, Sylvie und Joelle, mit denen die immer mitkommen, jetzt wenn wir die Memorials machen, dass dabei ein junger kurdischer Musiker war, der Violinspieler war. Und der war in Belgien, spielt auch in einer Band, die heißt die Propere Fanfare, und war zurück nach Istanbul zu seiner Familie, wollte ein Visum bekommen nach Belgien, um da weiter Violin zu studieren, und bekam das Visum nicht und wurde dadurch gezwungen, den gefährlichen Weg durch das Meer zu nehmen. Er ist ertrunken mit seinem Violin, und es war so der Gedanke, wir wollen dieses Jahr das Memorial machen mit Musik in Erinnerung an ihn. Und so haben wir gedacht, okay, wir nehmen Musiker mit, wir laden Musiker an, die sich das vorstellen können und so weiter. Und so haben wir die Memorial-Zeremonie dieses Jahr gemacht, und ein Teil von den Musikern, die mitgekommen waren aus Athen, sind Kurden, und die haben so zwei Klagelieder da beim Memorial gespielt und gesungen, was sehr rührend war und ich glaube auch sehr also schön für alle, dass die Musik von dem Mensch weiterlebt.
Ja, ganz schön klingt das. Und überhaupt ist es ja so, dass einfach, ihr habt dieses Memorial gemacht, ihr habt, glaube ich, auch ein anderes Memorial gemacht, darüber hast du auch hier schon mal in der Sendung berichtet. Überhaupt ist es ja so die Frage, wie kann man den Menschen, die immer wieder sterben im Mittelmeer, wie kann man denen eigentlich gedenken? Wie ist es möglich, solche Orte zu schaffen? So, und
ja, das ist das, was wir ganz wichtig finden, und deswegen haben wir jetzt ein paar Tage vor diese drei Aktionstage sind wir in Korakas gegangen. Das ist der Leuchtturm im Norden von der Insel, wo die Rescue-Gruppe, Refugee Rescue und die Lighthouse Relief ganz viel Menschen retten und unterstützen, wenn sie rauskommen, damit sie irgendwie an Land sicher ankommen und lebendig. Und da hatten wir ein Memorial gemacht vor 10 Jahren, und das hatte, war durch die Sonne, konnte man das nicht mehr lesen. Und das war uns super wichtig, diese Namen nochmals dran zu machen, damit die Namen und so die Erinnerung an diese Menschen nicht verloren geht. Und das haben wir auch renoviert dieses Jahr nochmals und eine Zeremonie da auch gemacht.
Ja, toll. Gibt es sowas eigentlich häufiger? Also, dass man den Eindruck hat, oder weißt du davon, dass auch andere solche Memorials machen, dass man tatsächlich so eine Erinnerungsspuren hat?
Nee, ich weiß von keinem anderen. Ich glaube, wir sind die Einzige, die das machen seit 10 Jahren. Und es gibt welche, die sich viele Gedanken machen. Es gibt Leute, die helfen bei den Beerdigungen, die Menschen unterstützen, die überlebt haben. Also das gibt es zum Glück, natürlich nicht in Massen. Aber sowas mit Memorials, das gibt's nicht. Und es ist auch nichts, was offiziell gemacht wird. Also wir haben es autonom angefangen und machen das seit 10 Jahren autonom weiter und haben immer auch die entsprechende, was weiß ich, die werden zerstört von Faschisten oder von Unbekannten, und es kümmert sich keiner außer wir. Unser Memorial da in Fermi, wo wir dieses Jahr mit so vielen Menschen waren, wurde letztes Jahr zerstört von Faschisten, die mit einem anonymen Anruf an eine lokale Zeitung sich dazu bekannt haben auch noch. Und trotzdem, also es hat Reaktionen gegeben vom Ministerium für Mensch, die zuständige Sekretärin beim Ministerium, ich weiß nicht welches, die zuständige für Menschenrechte hatte daraufhin eine Erklärung gemacht und eine Anzeige gegen nun bekannt gemacht. Und von der Uni hatte sich eine Gruppe dazu geäußert, aber sonst war gar nichts passiert. Und deswegen war uns das sehr wichtig, dass wir dieses Jahr mit ganz vielen Menschen da waren. Und dass wir haben es nicht wieder aufgebaut, wir haben es temporär gemacht und wollen überlegen, wie wir das weitermachen die nächsten Jahre.
Ja. Ja, du hast, also es gibt auch darüber kann man was lesen auf eurem Blog auf lesvos.w2eu.net und da sieht man so ein bisschen die Bilder davon und es sieht wirklich sehr berührend und beeindruckend aus. Am letzten Sonntag, nach den Tagen quasi, an dem Tag, an dem ihr tatsächlich euer Memorial gemacht habt, ist ja dann am Nachmittag Feuer ausgebrochen in Moria und auch dort ist eine Frau gestorben. Also es war ja auch plötzlich ist Moria wieder in den Medien, in den internationalen Medien. Was ist da eigentlich passiert?
Das ist passiert im geschlossenen Bereich, also wo es hauptsächlich Container sind. Und offensichtlich war das ein Kurzschluss, das sagt die Feuerwehr selber, haben sie das sofort gesagt. Und der Kurzschluss hat Feuer zu einem Container, wo eine Frau drin war, Feride Tajik hieß sie, 49 Jahre alt. Und das hat Feuer gefangen und die Frau ist verbrannt in dem Container. Offiziell wird gesagt, dass es die einzige Tote ist. Die Flüchtlinge, die rumherum waren, die mit das Feuer versucht haben zu löschen, sagen, dass es zwei Kinder noch tot sind oder drei. Es ist total unklar, was die Wirklichkeit ist. Es gab 19 Verletzte, sind, ich glaube, 12 Container total abgebrannt. Und da sieht man auf die Fotos von den Containern, sind nur irgendwie die Metallteile rumherum übrig geblieben und sonst gar nichts. Und weil es da drin so eng ist, draußen auch in dem Dschungel, da kommt kein Feuerwehrwagen durch. Da haben die Flüchtlinge, die da leben und die dahin rannten, haben mit Schläuche und Eimern und alles versucht, das Feuer zu löschen. Dann kam Feuerwehr ohne Auto. Und die haben gemeinsam gelöscht. Und dann kam ein Feuerwehrwagen. In der Zwischenzeit waren die Leute so wütend. Sie hatten die abgebrannte Frau rausgetragen. Und die war so eine Wut da gekommen, dass die Leute den Feuerwehrwagen angegriffen haben. Und daraufhin ist Polizei gekommen und hat Tränengas auf die ganze Leute noch drauf geworfen, um in ihr hilfloser Versuch, irgendwie da Ruhe zu kriegen mit Tränengas. Das wird in die lokalen Medien ganz anders berichtet. Das wird gesagt, dass die Flüchtlinge das Feuer gelegt haben, dass die Autos angegriffen haben und dass sie Steine geworfen haben. Kann alles sein, aber das hat anders angefangen. Und viele von den Leuten, die in diese sogenannte Safe Zones leben, also die alleinstehende Frauen, die Minderjährige, die sind eingesperrt und die konnten nicht raus. Ne? Die konnten sich nicht retten. Das muss eine ganz schlimme Verhältnisse gewesen sein. Wir haben es mitgekriegt, als wir unser Abschlusstreffen hatten, haben versucht, nach Moria zu fahren und die Polizei hatte aber die Wege alle gesperrt. Wir haben keine Volunteers, keine Gruppen, keine Ärzte, die da helfen wollten, durchgelassen. Es sind natürlich Leute da hochgekommen, aber das war so, dass das nicht gewollt war, dass es da wirklich Hilfe ankommt. Und wir waren bei dem UNHCR, die machen einmal im Monat ein Koordinierungstreffen der NGOs. Das war am Donnerstag jetzt und da hat jemand die Frage gestellt, gibt es einen Emergency-Plan für solche Feuer und Notfälle in Moria? Und die Antwort der Frau von Mohen Hatzert war wirklich wörtlich: Es gibt einen Plan für die Angestellte, aber für die Flüchtlinge nicht.
Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Situation in Moria gesprochen, wie eng es ist, wie trocken dann zum Teil auch in den Sommermonaten und so weiter und eben keine Kanalisation und wenig Elektrizität. Insofern Kurzschluss, das kann ja ganz leicht passieren. Es ist auf eine Art auch gar nicht überraschend. Wie beurteilt ihr das oder du das?
Ja, also ich wundere mich seit Jahren, dass es nicht ununterbrochen Kurzschlüsse gibt, weil die Leitungen werden gelegt, so ein bisschen provisorisch, sage ich so. Und jeder in seinem Zelt hat Kocher und Licht und alles Mögliche. Und da regnet es auch drauf und es ist ein Wunder, dass überhaupt, ich weiß nicht, beurteilen, was sollte man beurteilen? Es ist so ungeheuerlich, dass die Menschen unter solche Verhältnisse leben müssen und dass die Behörden und ganze Gelder, ich weiß nicht, dass nichts organisiert wird, dass es mindestens ein sicherer, schrecklicher Ort ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kann auch keine Vorschläge machen, da kann man das nur schließen und
Die
ganzen Leute nach Athen bringen und in den Norden und Ruhe haben.
Ja, das ist offensichtlich ja nicht gewollt. Du hast eben gesagt, es gab 19 Verletzte und es haben natürlich viele Leute auch Sachen verloren. Container sind verbrannt, alles war verraucht und so weiter. Was ist passiert? Konntet ihr Leuten helfen oder was sind jetzt die Aktionen? Was passiert jetzt gerade?
Also es ist so, dass ununterbrochen die Leute, die wir kennen, nach Hilferufe haben zu uns, weil, was weiß ich, die eine sind die Medikamente gebrannt, zuckerkrank, plus die Papiere vom Arzt. Den anderen sind die ganze Klamotten oder alle Sachen verbrannt. Also du musst von vorne wieder den Leuten alles versuchen zu geben oder zu bringen, was sie für ihr Alltag brauchen. Und es gibt jetzt, also es gibt eine Versammlung der Angestellte bei den NGOs, die in Moria arbeiten. Die haben zu einer Demo letzten Samstag aufgerufen und zu einer Demo diesen Samstag und werden das weitermachen, haben die gesagt, wo auch Flüchtlinge dazu gekommen sind, also gestern mehr als letzten Samstag. Und die haben versucht, als Demo bis nach Moria zu kommen. Die Polizei hat sie natürlich gestoppt und verhindert, das zu machen. Aber diese Woche sind die weitergekommen als letzte Woche. Und die Forderung ist, so dieses Open the Islands, was ich als Spruch nicht so mag, aber lass die Leute reisen und weggehen, Freedom of Movement halt, dass sie wegkommen aus den Inseln und nicht mehr hier gefangen sind und weitergehen können.
Mhm.
Ja, und man kann jeden Tag palettenweise Schlafsäcke und Geld für Lebensmittel, für SIM-Karten, für Klamotten. Zum Glück gibt es Gruppen hier, die sich um sowas auch kümmern. Also jetzt ist gerade, glaube ich, gestern oder heute kommt so ein großer Hilfstransport aus Hamburg auch. Aber es ist nie genug, also die Männerschuhe und was weiß ich nicht alles. Es wird von alles gebraucht hier.
Es sind ja auch 12.000 Leute, also.
Ja, und dann hat es gestern Nacht und vorgestern Nacht ganz schlimm, ganz doll geregnet. Also richtig ganz schlimm geregnet. Und die ganzen Leute, okay, wir hatten nachmittags kistenweise Klamotten und so Decken und solche Dinge gebracht. Und dann weißt du, die Leute sitzen da jetzt und sind total nass und die ganzen Sachen sind auch nass. Ne?
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass 5 große Schiffe kommen und die ganzen Leute steigen ein und werden in Mainland gebracht und dann können sie weiter ihr Leben planen.
Ja. Und bis das passiert, kann man euch denn unterstützen? Gibt es irgendwie Sachen, wo man sich informieren kann oder wo man hinspenden kann, damit ihr mehr finanzielle Mittel habt, um tatsächlich solche Aktionen auch zu machen, um Schlafsäcke oder was auch immer gebraucht wird, zu kaufen?
Ja, also man kann uns unterstützen. Wir haben auch eine kleine NGO und eine Kontonummer. Aber man kann, es ist sinnvoll, es gibt verschiedene Gruppen, die auf der Insel sind und wir arbeiten auch viele zusammen. Und das ist sinnvoll, viele zu unterstützen. Also es gibt die Medical Volunteers International, die auch aus Hamburg kommen, die medizinische Versorgung total super machen. Es gibt die No Border Kitchen, es gibt Refugee Rescue. Wir als Welcome to Europe sind kein NGO, also wir sind ein selbstorganisiertes Projekt. Aber es gibt das Infomobil Griechenland, was unterstützt werden kann und so weiter. Also ich kann eine kleine Liste machen davon. Es gibt das Attica, wo die ganze Sachspenden hingehen können und die werden total gut verteilt überall.
Ja. Das wäre super. Wenn du so eine Liste machst, dann würden wir die auf dem Blog veröffentlichen, damit die Hörerinnen sich dann darüber ein bisschen informieren können.
Ja, gerne, sehr gerne.
Noch irgendwas, was du noch denkst, was du noch gerne loswerden willst jetzt hier nach Hamburg aus dieser Situation?
Es gibt so viele Familienzusammenführungsgeschichten und ich finde, die Verwandte, die Papiere haben, sollten herkommen und eher Leute, die unterstützen, damit sie in ihr Länder holen können, mehr Druck machen.
Ja.
Und nicht in die Länder bleiben und hoffen, dass es gemacht wird.